live in IDP camp.
Wir leben seit 4 Jahren in diesem Lager. Fast 5 Jahre. Wenn ich sehe, wie mein Volk hier leben muss, fühle ich mich sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, werden sich die meisten von ihnen von Gott abwenden.
In Afrika leben mehr Christen als auf jedem anderen Kontinent. Mit Mut und Leidenschaft verbreiten sie das Evangelium. Die Gemeinden wachsen. Gleichzeitig hat sich der islamistische Extremismus in den vergangenen 10 Jahren massiv ausgebreitet. In nur wenigen Jahren hat in Afrika südlich der Sahara die Gewalt gegen Christen dramatisch zugenommen. Mehr als 90% der Christen, die wegen ihres Glaubens ermordet werden, sind Afrikaner. 16,2 Millionen Christen sind auf der Flucht vor Gewalt. Einer von ihnen ist Pastor Barnabas. Er lebt mit tausenden anderen geflüchteten Christen in einem Lager in Nigeria. Sie alle haben Ähnliches erlebt.
Ich war mit meinem Bruder und der Frau meines verstorbenen Bruders auf der Farm. Wir waren zu Fuß unterwegs. Als wir einen Schuss hörten, wussten wir nicht, was passiert war. An einer Kreuzung sahen wir viele Menschen rennen und wir sahen überall Rauch. Als die Leute vor dem Angriff flüchteten, wurden sie auf dem Weg getötet. Einige versuchten, mich zu Fall zu bringen, aber mit Gottes Hilfe schaffte ich es zu einem Checkpoint. Und so wurde ich gerettet. Während wir rannten, wurde mein Bruder von den Kämpfern erschossen und getötet.
Barnabas und seiner Familie gelang die Flucht. In ihrem Heimatdorf ist es nicht mehr sicher. Daher müssen die Christen bis auf Weiteres unter prekären Umständen leben.
In jedem Zelt, das ihr hier seht, leben etwa 3 Menschen. Auch wenn die Familien größer sind. Und diese Menschen, die ihr hier seht, kommen aus verschiedenen Orten mit schönen Häusern. Aber jetzt sind sie hier.
Viele der Christen tragen tiefe seelische Traumata in ihren Herzen. Sie brauchen Trost, Heilung von Traumata, Hoffnung und eine neue Perspektive.
Es holt mich immer wieder ein. Oft kann ich nicht einschlafen, besonders wenn ich davon höre, dass irgendwo Menschen getötet worden sind. Dann erinnere ich mich an alles und denke, diese Leute töten einfach weiter.
Ich stelle mir meine Kinder im Himmel vor, meine Frau auch. Und Jesus lebt. Was immer er tut, seine Pläne, seine Wege sind nicht meine Wege. Ja, seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Aber es schmerzt, es tut sehr, sehr weh.
Ich weiß, dass Gott noch viele Dinge mit mir vorhat und die ich tun soll. Evangelisation, Gemeindegründung und vieles mehr. Ich weiß, dass wir vertrieben werden, aber Jesus wird nicht aus unseren Herzen weichen. Er ist immer bei uns. Wir folgen Jesus weiter nach, kämpfen den Kampf des Glaubens und beten zu Gott, dass er unsere Situation ändern möge.
Ich wollte euch nur mal kurzen Einblick geben. Genau. Ich glaube, dass es manchmal nicht schlecht ist, wenn man von verfolgten Christen selber hört, was die erlebt haben. Und mich hat das an dem Open Doors-Tag, man beschäftigt sich immer wieder als Referent mit verschiedenen Ländern. Was ich total erschreckend fand, als wir auf dem Open Doors-Tag von diesen 2 Geschwistern gehört haben, wurde das für mich nochmal ganz neu real. Weil ich gemerkt habe, wow, mit welcher Angst sind die eigentlich konfrontiert, tagtäglich. Das ist für mich komplett fremd. Und trotzdem stehen sie dort und erzählen dir, wie sie Gott erlebt haben inmitten von all dem. Und ich möchte mit uns heute in 2. Korintherbrief schauen. Paulus schreibt ja ganz oft über Verfolgung, die er selber erlebt hat. Und ich möchte in Vers 6 einfach mal beginnen. Wir werden uns heute diese Verse anschauen im Hinblick auf ein konkretes Land, das ich selber bereisen durfte, auch in Afrika. Und zwar ist es Äthiopien. Das ist hier. Das ist ein mehrheitlich christliches Land, zur Hälfte muslimisch, zur Hälfte in etwa ein bisschen mehr christlich. Großteil der Kirche dort ist orthodox christlich. das geht jetzt zu weit, in die ganzen Details hineinzugehen. Wir waren in einer Region unterwegs, die mehrheitlich muslimisch bewohnt ist. Und das heißt, dass die Christen, die wir getroffen haben, die kamen aus muslimischem Hintergrund. Das sind Muslime gewesen, die eine Begegnung mit Jesus hatten und entschieden haben, den Islam den Rücken zuzukehren und Jesus nachzufolgen. Und ich möchte euch dann Bibelvers vorlesen und euch dann einfach eine Geschichte von Christen erzählen, die ich selber treffen durfte. Paulus schreibt hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Und so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, für mich war so der Glaube so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich durfte erleben, dass gerade für Christen aus muslimischem Hintergrund der Glaube an Jesus Christus ein kostbarer Schatz ist, ein Geschenk, das sie erleben durften. Ihnen ist sehr wohl bewusst, dass Jesus das Licht der Welt in sie hineingekommen ist, um ihre Dunkelheit zu vertreiben. Aber Jesus hat sie auch in die Dunkelheit gesetzt, um dort Licht zu sein und auf Jesus hinzuweisen. Und das haben Christen gerade in solchen Ländern oft richtig tief verstanden. Das hat in mir einen Hunger geweckt. Ich möchte das Evangelium, was Jesus dort am Kreuz für mich getan hat, noch tiefer verstehen. Denn auch für mich ist der Glaube an Jesus Christus ein kostbares Geschenk. Ein Schatz, den ich in mir tragen darf, obwohl ich unperfekt bin. Obwohl ich ein zerbrechliches Gefäß bin. Dennoch hat Gott sich entschieden, selbst durch seinen Heiligen Geist in mir zu wohnen, in dir zu wohnen, in uns zu wohnen. Was für ein Geschenk. Was für ein kostbarer Schatz. Und da er in uns als zerbrechlichen Gefäßen wohnt, wird die Welt erkennen, dass die Kraft nicht von uns kommt, sondern dass es etwas ist, was man menschlich gar nicht leisten kann, sondern was den Ursprung in was Größerem haben muss, in Gott selbst. Und ich darf euch erzählen von der Thea und dem Tamrat. Das ist ein Ehepaar, ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer, wir haben fast 2 Stunden von ihnen gehört. Tamrat war selber Verfolger. Er hat viele Christen immer wieder in Hinterhalt gestellt, als es eines Tages nicht klappte, weil der Christ Josef das Gefühl hatte, er sollte einen anderen Weg nach Hause gehen, war er stinkensauer. Er hat das alles über Zeit geplant und hat nicht funktioniert. Und in dieser Nacht hat er dann den Traum, in dem ein Mann in Weiß ihm erscheint und sagt, Tamrat, warum verfolgst du mich? Tamrat war völlig unruhig, er wusste nicht, was er damit tun soll. Ging zu seinen Freunden und die haben ihn alle zu Josef geschickt. Die haben gesagt, geht zu ihm, vielleicht weiß er, was hier passiert ist. Josef war Christ, er gibt ihm Neues Testament, erzählt ihm von Jesus. Und anstatt zu belegen, dass das alles Schwachsinn ist, begegnet Gott ihm, als er das Neue Testament liest. Er liest das Neue Testament, entscheidet sich, Christ zu werden, nicht mehr als Imam in der Moschee tätig zu sein. Und prompt beginnt Verfolgung für ihn, seine Frau, die sich auch zu Jesus bekehrt, und ihre 6 Kinder. Er hat uns unzählige Geschichten erzählt, wie sie ihm nach dem Leben getrachtet haben, wie Gott sie dort befreit hat und, und. Doch es hat sich zugespitzt, sie haben nicht aufgehört, von Jesus zu erzählen. Und ein Onkel der Familie, nach ewigen Bedrohungen und Drohungen, die nicht erfolgreich waren, hat er die Thea auf dem Feld besucht. Thea war Evangelistin, die hat ihren Freundinnen erzählt von Jesus und all dem, was Gott getan hat. Und dann kam dieser Onkel. Er hat sie bedroht und letzten Endes, das ist jetzt ein bisschen, ja, schon auch brutal, also die haben da scheinbar so Stöcke, da wo oben sowas wie eine Sichel, so eine Machete dran ist. Und mit der hat er Thea verletzt. Er hat ihr eine auf den Hinterkopf geschlagen. Er dachte, sie verblutet, stirbt ohnehin und hat sie liegen gelassen. Doch Gott war nicht fertig. Das Ganze ist aufgeflogen, sie hat es überlebt wie durch ein Wunder. Der Onkel, das war auch ein Wunder, der kam ins Gefängnis. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass solche Taten überhaupt bestraft werden. Dieser Onkel landet im Gefängnis und im Gefängnis wird man nicht versorgt mit Essen, sondern die Familie muss sich um ihn kümmern. Wer hat ihn versorgt? Thea und Tamrat. Sie sind selber unglaublich arm, haben 6 Kinder und sie haben ein bisschen was von ihrem Geld diesem Onkel, der ihr fast das Leben genommen hat, ins Gefängnis gebracht. Sie haben sogar seine ganzen Felder bestellt, mehr gearbeitet, um ihm letzten Endes den ganzen Erlös ins Gefängnis zu bringen. Da habe ich zu Thea gesagt, wir saßen in so einem Kreis, Thea, wie hat der reagiert? Ja, er nahm das Geld, stand auf und ging. Dann kam in mir meine menschliche Ader hoch, ja. Die habe ich keinem gezeigt, aber ich habe mir gedacht, das mache ich einmal, aber ich gehe doch da nicht über Wochen und Monate hin und versorge jemanden, wenn der so noch nicht mehr dankbar ist. Dann habe ich gesagt, wie machst du das? Sagt sie, Gott hat mein Herz in Vergebung geleitet. Und in dem Moment, wo sie sich entschieden hat zu vergeben, in diesem Moment wurde ihr Herz mit Liebe gefüllt. Und sie war fähig, diesen Onkel zu lieben. Und dann hat sie gesagt, ich wollte unbedingt mich mit ihm treffen. Als er freigekommen ist, haben sie es irgendwie arrangiert, sich zu treffen. Und letzten Endes durfte Thea diesem Onkel in die Augen sehen. Und sie hat gesagt, ich wollte ihm einfach nur aus tiefstem Herzen sagen, ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergeben habe. Dieser Onkel fängt an zu weinen. Und an diesem Nachmittag gibt dieser Onkel Jesus Christus sein Leben. Alle drei gehen in die gleiche Gemeinde. Gehen in die gleiche Kirche. Und mich hat es so bewegt und ich denke, gerade dieser Vers, diesen kostbaren Schatz, tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Menschlich gesehen könnte Thea und Tamrat in Hass und Bitterkeit verfallen. Es ist nicht normal, dass man mit Liebe reagiert. Gerade dem gegenüber, der dich fast irgendwie umgebracht hätte. Aber Gott hat ihr Herz mit Liebe gefüllt. Er hat seine außerordentliche Kraft in ihr wirken lassen, damit dieser Onkel erkennen konnte, dass da was Größeres dahinter steckt. Und er war bereit, Jesus sein Leben zu geben. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch in anderen Ländern und Zeugnissen erlebe. Ich glaube, Hoffnung trotz Verfolgung ist in erster Linie möglich, weil Gott selbst es ist, der Brüder und Schwestern in der Situation des Drucks befähigt. Aber ich glaube, dass es nicht alles ist. Wenn wir im 2. Korintherbrief ein paar Verse, die richtig gut sind, überspringen, aber das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wir springen Kapitel 4 aufs Ende zu, und zwar Vers 16. Dort schreibt Paulus, darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns so zur Seite so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich weiß, als Kind, wenn man die Bibel immer durchliest, gerade das Neue Testament, man liest es so oft. Und ich glaube, erst die letzten paar Jahre wurde mir da noch eine ganz andere Tiefe bewusst. Wie viel wertvoller das Unsichtbare ist, das, was vor uns steht, diese Ewigkeit, die wir vielleicht nicht greifen können, aber die Gott uns doch verspricht. Das ist etwas Ewiges, wo wir uns drauf gründen können. Das Sichtbare wird irgendwann vergehen. Auch diese Bedrängnis, die um uns herum ist, wird vergehen. Aber Jesus Christus, sein Wort hat Bestand. Die Ewigkeit, das ewige Leben in ihm hat bis in Ewigkeit Bestand. Das kann uns niemand, nichts, kein Leid, Tod jemals wieder nehmen. Das ist der kostbare Schatz, den wir in uns tragen. Und ich möchte euch da eine weitere Geschichte erzählen von Ahmed. Und Ahmed war 18, 19, als er ein Neues Testament geschenkt bekommt. Er ist total fasziniert, fängt mit ein paar Kumpel an zu lesen. Der Imam aus der Moschee bekommt es mit, konfrontiert ihn Er riecht den Braten, ja, er weiß schon, das ist irgendwie was von den Christen und fordert ihn auf, aufzuhören. Aber Ahmed konnte nicht, er sagte, ich wusste schon da, das Buch war klein, aber die Botschaft war groß. Er sagte, ich konnte nicht aufhören. Sie haben weitergemacht und kurze Zeit darauf wurden sie heute letzten Endes von ein paar Männern gejagt bis in den Wald. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Kleinkinder hier sitzen, vielleicht kann man da einfach mal kurz einfach nur Augen zumachen oder so. Ich will jetzt da irgendwie keinen verstören. Genau, ich zeige es euch nur ganz kurz, aber sie haben ihn so zugerichtet. Genau, ich mach's wieder weg. Genau, passt schon. Ich wollte es euch nur einfach in der Realität erzählen, so wie es sich ergeben hat. Sie haben ihn auch liegen gelassen, sie dachten, er überlebt es nicht. Und wisst ihr, was mich am meisten fasziniert hat, der Bruder von ihm hat ihn ins Krankenhaus gefahren. Und er hat gesagt, Ahmed, du musst Jesus sein lassen. Dieser Jesus wird dich alles kosten. Und Ahmed, der noch nicht mal Christ war, in diesem Moment, wo er alles verliert, sagt, nee, in dem Moment wusste ich, ich will Jesus nicht verleugnen, ich will ihm nachfolgen. Wie absurd und wie besonders. Und in diesem Moment, Ahmed erzählt uns, er ist Bauer. Er hat nicht nur seinen Arm verloren, er hat seine ganze Lebensgrundlage verloren. Alles. Und trotzdem sagt er, auch wenn ich das nicht mehr tun kann, was ich geliebt habe zu tun, ich habe immer noch Jesus und jetzt werde ich einfach Missionar. Er hat irgendwie den Blick gelenkt, nicht mehr auf das, was ihn so sichtbar umgibt. Er hat nicht mehr auf das geblickt, was er nicht mehr kann und nicht mehr hat, sondern er hat bewusst seinen Blick auf das gelenkt. Hier ist es ein bisschen verdeckt. Auf Jesus Christus, auf den Tod, die Auferstehung, auf das ewige Leben. Und er hat gesagt, hey, Jesus werde ich bis in Ewigkeit haben. Ihm folge ich nach. Und nicht nur das, ich möchte von ihm erzählen. Und das ist für mich so, ich lese das einfach nur mal kurz vor, den letzten Vers. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und das ist Ahmed, das ist eine Geschichte von vielen. Ich glaube, dass Geschwister in ihrer Situation, inmitten von Angst, Verfolgung, Druck und Leid, nicht nur einmal diese Entscheidung treffen, ihren Blick nach oben zu richten auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender ihres Glaubens, die Hoffnung der Herrlichkeit, die bis in Ewigkeit Bestand hat. Das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, auch wenn sie sich nicht immer danach fühlen. Und so glaube ich, dass zum einen Gott selbst befähigt, aber zum anderen glaube ich fest, dass Brüder und Schwestern in ihrer Situation der Verfolgung eine Entscheidung treffen, ihren Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Und das ist auch eine kurze Ermutigung für uns. Wir werden vielleicht nicht verfolgt, aber wir haben Situationen, die uns äußerlich bedrängen, die uns ratlos zurücklassen. Und auch wir haben heute die Chance zu sagen, hey, ich schaue weg von dem, was mich momentan umgibt und so viel Sorgen in mir auslöst. Und ich blicke auf das Kreuz und ich sage, Jesus, hier bin ich. Ich brauche deine Hoffnung, ich brauche deinen Frieden, deine Zuversicht, die nicht auf die Umstände gegründet ist, sondern auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz allein. Er ist auch hier, uns heute zu begegnen. Das ist nicht nur eine Botschaft über die Helden der Verfolgung, nee. Viele dieser verfolgten Brüder und Schwestern sind zerbrechliche Gefäße, die selber Traumata erleben, die auch Gott nicht verstehen, die auch weinen, die kurz davor sind, ihren Glauben zu verleugnen. Das klingt im Rückblick immer toll, aber die gehen auch durch Täler hindurch. Aber sie erleben, wie Gott sich in diesen Tälern zu ihnen stellt. Im zweiten Korintherbrief, ganz am Anfang, wir springen jetzt einfach ein paar Kapitel, schreibt Paulus über was ganz, ganz Interessantes. Er erzählt wieder mal, wie er Verfolgung erlebt hat. Könnt ihr gerne den zweiten Korintherbrief lesen, da steht ganz schön viel drüber. Und dann schreibt er in Vers 9, unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. so weit, glaube ich, einfach gewisserweise eine Wiederholung von dem, was wir gerade gehört haben. Aber jetzt kommt ein spannender Aspekt. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Ich finde es spannend. Paulus hat deutlich erlebt, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott ihn bewahrt hat. Und dennoch fügt er hinzu in diesem Brief an die Gemeinde, an die Korinther. Und er sagt, aber auch eure Gebete tragen dazu bei. Ist es nicht spannend? Gott ist es, der sie befreit aus Todesgefahr. Er sagt, hey, auch eure Gebete tragen dazu bei. Und ich glaube, gerade diesen Aspekt vergessen wir oft. Wir sehen all dieses Leid und sagen, oh je, zu viel, zu groß, mein kleines Gebet kann da nichts machen. Aber Paulus ermutigt die Gemeinde und sagt, hey, auch eure Gebete. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon treu auch für verfolgte Christen beten. Ich möchte euch ermutigen, jedes einzelne Gebet, das ihr sprecht, egal ob ihr davon mitbekommt, was Gott damit macht, jedes Gebet hat Kraft. Und vielleicht sitzen der ein oder andere hier und sagt, naja, Gebet ist irgendwie langweilig, ist jetzt nicht so meins. Ich möchte dich ermutigen, nimm das wahr. Das ist eines der größten Privilege, das wir bekommen haben, Anteil zu nehmen. Ich habe mal für einen Gefangenen aus dem Iran gebetet, über Jahre hinweg, ganz am Anfang, 3,5 Jahre. Es ist nichts passiert, doch dann plötzlich wurde er freigelassen aus dem Gefängnis. Und erst in diesem Moment wurde mir bewusst, es hat mich emotional überrollt. Und ich habe mir gedacht, wow, ich kenne den Nasser gar nicht. Aber seine Freilassung, die berührt mich, wie wenn es mein Bruder wäre. Und das ist, was Gebet macht. Gebet schafft eine Brücke zu Menschen, zu Ländern, da wo wir noch niemals waren. Weil Gott uns sein Herz offenbart. Die Frage ist nicht, ob Gott möchte, dass wir für verfolgte Christen oder andere Christen in ihrer Not beten. Die Frage ist eher, bin ich bereit zu sagen, Herr, hier bin ich. Nutz mich, wenn ich in die Arbeit fahre, wenn ich draußen im Garten arbeite, wenn ich das Geschirr wasche, was man jeden Tag macht, wenn man das Essen kocht. Egal, was man macht, Gebet ist ein Privileg und muss nicht lang dauern. Das kann eine Minute sein, die ein Leben verändert, die unser Herz verändert, die uns in Verbindung bringt mit Gott und dem Leib Jesu Christi, der nicht nur hier auf diese Region beschränkt ist, sondern der diese 380 Millionen Christen weltweit umfasst. Und eine, die Gebete erlebt hat, ist die Makeda. Ich mache ihre Geschichte kurz. Ich kann euch leider keine leichteren Geschichten erzählen. Wir haben da über 20 Lebensgeschichten gehört und die waren alle ungefähr in diesem Bereich, also diese waren sehr ähnlich. Makeda, sie und ihr Mann haben Jesus kennengelernt, haben erzählt von ihm, gerade ihr Mann. Dann wurden sie bedroht, letzten Endes ihr Haus angezündet. Die Hälfte konnten sie noch retten, dort haben sie gewohnt. Die andere Hälfte war zerstört. Und dann kam es soweit, einen Monat später, die Frau war gerade unten an, also Makeda war gerade unten beim Wäschewaschen, Wasser holen. Als halt eine Gruppe kam und vor den Augen der Kinder haben sie halt ihren Mann umgebracht. Und sie kam zu spät. Und Makeda ist ein Beispiel, wo du diese Zerbrechlichkeit sehen konntest. Die ging durch dieses Trauma und diesen Schmerz hindurch. Die war noch nett. Sie hat zwar gelacht, aber du konntest den Schmerz sehen. Das war ein Lachen, dann hat sie wieder geweint. Das war noch alles sehr, sehr frisch und sehr bewegend. Und ähnlich wie Ahmed sagt sie, ich habe meinen Mann verloren, ich habe mein Haus verloren, aber ich habe immer noch Jesus und ihm werde ich weiter nachfolgen. Und dann sagt sie, vielen Dank, ihr seid die Ersten, die wir zu Gesicht bekommen. Open Doors hat ihr geholfen, ein Haus wieder aufzubauen. Sie ist die Einzige in ihrer Nachbarschaft, die eine eigene Toilette hat und seitdem hat Verfolgung nachgelassen, hat sie uns auch erzählt, weil sich die Nachbarn alle zu ihr einladen, um die Toilette zu probieren. Und wenn sie die dann probiert haben, hat sie gesagt, die haben verstanden, dass ich nicht alleine bin, sondern dass es Menschen gibt, die hinter mir stehen. Und das ist nicht nur durch finanzielle Unterstützung geleistet, sondern gerade auch durch Gebet, weil Gebet keine Grenzen, keine Limits hat. Gebet kennt keinen Raum und Zeit, Gebet hat Kraft und das macht sie stark in der Situation, hilft ihnen auch zu heilen. Und dann sagt sie seit diesem Vorfall, jeden Abend, nimmt sie sich Zeit mit ihren Kindern. Und sie hat vor uns noch nie jemanden zu Gesicht bekommen und hat einfach für die gebetet, die hinter ihr stehen. Dass Gott sie reich belohnt und beschenkt. Und da habe ich mir gedacht, wow, die denkt dort an uns, auch als Menschen, die heute in Freiheit leben. Welchen Privileg, dass ich sie kennen und treffen durfte und jetzt auch für sie ganz konkret mitbeten darf. Und da darf ich euch einladen, das ist Makeda mit ihren zwei Kindern eben, die sehen wir jetzt hier nicht, da können wir beten. Und um alles, was ich gesagt habe, kurz zusammenzufassen, der Glaube von Geschwistern, egal ob in Äthiopien oder einfach weiter gefasst auch in Afrika, Subsahara Afrikas, der ist herausgefordert. Dort finden viele zum Glauben, aber prompt kommt Druck und Verfolgung. Und dann, wenn man das jetzt hier wie so eine Schnur vergleicht, dann ist der Druck oft so stark, dass ihr Glaube dran zerbricht. Jetzt habe ich hier aber nochmal was anderes mitgebracht, und zwar, wenn man hier einfach mal drei Schnüre miteinander verbindet und sagt, hey, Gott selber ist es, der sie befähigt in der Situation der Not und des Leids und des Drucks, auch mitten von Angst. Gleichzeitig treffen sie selber auch eine Entscheidung, hey, Jesus, ich schaue auf dich und nicht auf das, was mich so sichtbar umgibt. Und dann gibt's noch dein und mein Gebet. Unser Gebet für Geschwister weltweit, das auch eine Kraft hat, dass plötzlich, wenn Druck, Verfolgung kommt, der Glaube stark bleiben kann. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, nicht nur heute zu beten, sondern im Gebet dran zu bleiben. Ein Gebet voll Hoffnung. Warum? Weil unser Gott, für den ist nichts unmöglich. Und wenn du heute ein erstes Gebet sprichst, einfach aus deinem Herzen, so wie dir auf Bayerisch der Schnobi gewachsen ist, dann hört er das auch. Und dann antwortet er. Und ich möchte euch da einfach, wir werden das jetzt umsetzen direkt. Wir werden heute für Afrika beten, für die Leute. Ich wiederhole nochmal, es war Ahmed, Thea und Tamrat, Makeda, du musst dir nicht alle merken, eine Person reicht. Wen es interessiert, ihr könnt auch das Heft zur Hand nehmen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon kennt. Kennt es? Ich glaube, Ado Grefe war öfter, ne? Kennt es? Ja, perfekt. Das heißt, ihr kennt das Anliegen von heute vielleicht eh schon. Für die, die es nicht kennen oder auch online zuschauen, das ist, ich zeige euch hier, glaube ich, so einen QR-Code für die online, falls man das kann man einblenden. Das ist ein Heft, das schicken wir einmal im Monat kostenlos raus, damit keiner recherchieren muss und immer in Verbindung bleibt. Und da geht's dieses Mal um Afrika. Nächsten Monat geht's um die allgemeine, wo geht Unterstützung auch hin. Und es wird immer was thematisiert, wo du beten kannst. Und in der Mitte ist so ein Kalender, den kann man rausreißen, da darf man ruhig nicht zimperlich sein. Kann man sie in die Bibel reinlegen und man hat für jeden einzelnen Tag des Monats ein konkretes Anliegen. Nicht nur aus Afrika, heute zum Beispiel geht es um den Iran. Ich kann den Namen nicht gut aussprechen, aber das ist der Narges Nasri, der wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt. Und so können wir ganz konkret für ihn beten. Und er ist eine Christin tatsächlich, ich habe das hier genau mit Baby und allem, könnt ihr kurz lesen, könnt ihr mitbeten und schauen, was Gott dadurch tut. Was gut ist beim Heft, du erfährst auch, wenn Gott Gebet erhört, weil manchmal gibt es auch solche Geschichten, die wir einfach mit aufgreifen. Wen das interessiert, der das noch nicht hat, entweder online könnt ihr hier einscannen oder wenn ihr hier seid, ihr könnt es euch hier leserlich für mich, nicht für euch, leserlich für mich die Adresse da drauf schreiben, sonst kriegt das nicht, könnt ihr mir die Karte später draußen in die Hand drücken. Da ich nach dem Gebet nicht mehr viel sagen möchte, würde ich mir wünschen, dass ihr das in Anspruch nehmt. Für die, die, ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr später noch ein paar Minuten Zeit habt, dürft ihr auch noch eine Botschaft an afrikanische Christen schreiben. Ihr habt gehört, es gibt dort Traumazentren und da stellen wir Holzbäume auf, weil sich in Afrika Menschen unter Bäumen treffen. Und da werden solche Blätter dran geheftet. Und jeder, der dort Traumahilfe erlebt, darf sich ein solches Blatt mitnehmen und wird ermutigt durch einen Bruder, eine Schwester aus Deutschland oder aus den anderen Ländern. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr auf mich zukommen oder einfach auf Englisch eine Botschaft schreiben, ohne Open Doors zu erwähnen. Wenn ihr Hilfe braucht, wir stehen da später noch draußen. Schreibt es, füllt es aus und werft es in die gleiche Box wie diese Karten. Und dann geben wir das mit nach Afrika. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Gebet. Und dass es auch hoffnungsvoll ist, hier ein kurzer, hoffnungsvoller Musik, 30 Sekunden Musikbeitrag von unserer Schwester, die viel Verfolgung erlebt hat, aber die Freude am Herrn nicht verloren hat. Und ich hoffe, ihr spürt das. Ich weiß nicht. Genau mit dieser Hoffnung würde ich sagen, starten wir ins Gebet. Es muss nicht lang sein. Ich würde mir wünschen, vielleicht dreht ihr euch einfach zum Nachbarn, ganz unkompliziert. Und vielleicht sprecht ihr ein Gebet. Wenn du sagst, ich möchte es allein in Stille tun, auch in Ordnung. Aber wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Minuten, wo wir das ganz aktiv umsetzen, im Glauben, dass Gott dein Gebet heute hört. Let's go. Lass uns starten, direkt. Genau. Ja, Gott, ich bete einfach wirklich, dass du unsere Herzen noch mehr bewegst, einfach auch wirklich zu beten im Vertrauen, dass du dort eingreifst. Und ich möchte jetzt ganz konkret auch für die jungen Leute in Äthiopien beten, die die Situation oft nicht verstehen, die gemobbt werden, die ausgegrenzt und ausgeschlossen werden. Ich bete auch, dass du ihre Traumata heilst, auch für Theas Kinder, für die 6, dass du sie einfach wirklich in deine Hände nimmst, dass du ihren Herzen begegnest mit deiner Liebe und dass sie einfach dich kennenlernen dürfen als diesen kostbaren Schatz, der in ihnen wohnt. Und ich bete echt, dass du selbst die harten Herzen weich machst, dass Verfolger dich kennenlernen. Ich danke dir für Tamrat, dass sein Herz nicht zu hart war. Ich danke dir für diesen Onkel, dass sein Herz nicht zu hart war. Und ich bete, dass du gerade dort einfach den Verfolgern, die Pläne schmieden, begegnest. Wir wollen jetzt auch nicht nur für Äthiopien, sondern auch für die Subsahara-Region Afrikas beten, für Nigeria, für diese über 16 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Wir wollen beten, dass du sie versorgst mit dem, was sie brauchen, dass auch wenn sie ihre Heimat verloren haben, dass sie Heimat in dir haben und dass ihnen das mehr als nur bewusst wird. Ich bete, dass du allgemein ihnen zeigst, dass sie nicht alleine sind, dass es Menschen gibt, die für sie beten. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder online zuschaut, dass du uns immer wieder daran erinnerst, mit den Anliegen, mit den Namen, beweg du unser Herz. Dass es keine Pflicht ist, keine Routine wird, sondern dass es was Lebendiges, was Schönes, was Freudiges, was Aufregendes ist, uns mit dir und deinem Herzen eins zu machen und zu beten, was dir auf dem Herzen liegt. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Wie gesagt, wir stehen hinten da draußen, stellt gerne Fragen, schreibt mit, wer kein Englisch kann, keine Ausrede, ich habe was dabei. Findet mich. Genau.
Ja, die